bedanke mich ganz herzlich für Ihre vielen, vielen guten Worte. Ich denke im Namen aller hier, ich habe schon gedacht, man hätte sich eigentlich ein Notizbuch mitbringen müssen. Aber das wäre vielleicht jetzt auch wieder nicht das Richtige gewesen. vielen Dank. Und es soll an der Stelle Platz sein für Ihre Fragen. Wenn Ihnen jetzt noch irgendwas aufgegangen ist, irgendwas eingefallen ist, irgendwas unklar geblieben ist, irgendwas, was Sie vielleicht nochmal hören wollen oder vielleicht auch was, wo Sie sagen, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich komme dann ganz kurz mit dem Mikro zu Ihnen, damit es auch jeder hören kann. Ich hätte das vielleicht vorher sagen sollen, dass Sie auch die Möglichkeit haben, sich Ihre Fragen zu merken. Ich komme.
Sie haben uns zwei so schöne Übungen für die Achtsamkeit gesagt. Haben Sie auch Übungen für die Übersensiblen?
Also spontan jetzt nicht, aber da gibt es sicher welche. Also bei den Hochsensiblen meinen Sie, ne? Also da ist im Grunde, kann man so als Faustregel sagen, die Zeit, die Hochsensible mit anderen Menschen verbringen, die müssen Sie nochmal mit sich alleine sein, um das alles zu verarbeiten. Also grob, wenn ich einen Nachmittag in einer großen Party war, dann brauche ich eigentlich einen halben Tag, damit ich sozusagen wieder bei mir bin. Also ich habe zum Beispiel auch eine Geburtstagseinladung von einer hochsensiblen Freundin, die hat gesagt, du, ich kann da nicht kommen, das sind mir zu viele Menschen. Ich komme lieber ja, zu dir alleine oder so.
Hat noch jemand eine Frage? Ja.
Genau, auch mir geht es auch nochmal um die Hochsensiblen. Habe ich das richtig verstanden? Hochsensible sind besonders anfällig für Stress. Also die sind besonders gefährdet, an Burnout oder an sowas zu erkranken.
Also wenn sie in so einem Umfeld sind, wo so eine Reizüberflutung da ist. Also das, es gibt ja so Großraumbüros, das ist Hochsensible, sind da nicht gut aufgehoben. Weil die können da überhaupt nicht arbeiten oder zumindest nicht sich gut konzentrieren.
Also muss ich als Hochsensibler wirklich auch besonders darauf achten, oder auf diese Achtsamkeit, ne? Also wirklich bei mir zu sein und mir das auch einfordern. Ja. Kann man das so sagen?
Also ich weiß es zum Beispiel von Berlin, da wird jetzt an Schulkinder schon Kopfhörer ausgeteilt. Ne, weil da einfach der Lärmpegel in der Klasse so groß ist, es war etwas befremdlich vielleicht für den Lehrer, das zu sehen. Aber da wird für Kinder, die hochsensibel sind, dass sie sich einfach besser auf die Aufgaben konzentrieren können, die setzen Kopfhörer auf zu bestimmten Teilen ihrer Arbeit.
Danke.
Macht man ja selber, ne? Als Hochsensibler im Auto hört man keine Musik, keine Nachrichten, aber man kann sich eben nicht immer entziehen. Und da irgendwie individuell Wege finden. Also die man kann so erklären, ne, da ist der Speicher einfach schneller voll, beziehungsweise man braucht einfach mehr Zeit, um das nochmal zu durchdenken. Also ein Hochsensibler, wenn der zum Beispiel ein Gespräch hatte, der muss das immer nochmal nachdenken. Und das ist ist einfach so. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, wenn dieses Thema, was nochmal durchdacht ist, in 2-3 Jahren später wieder auftaucht, ist es für den viel präsenter als für jemanden, der das nicht nachgedacht hat. Also der ist dann in seinen Vorschlägen auch viel konstruktiver und hilfreicher.
Gibt es noch eine Frage?
Näher drauf eingehen. Sie hatten gesagt, auf der Arbeit, dass man nicht dem Chef immer die Schuld geben soll, sondern auch mal.
Also da müsste man jetzt noch unterscheiden, weil es geht ja um das Thema Burnout, also wenn die Waage nicht stimmt. Also ne, Arbeit ist anstrengend, Arbeit ist auch manchmal stressig. Wenn es aber um das Ausbrennen geht, dann geht es darum, dass ich mehr investiere, als ich zurückbekomme. Das heißt, entweder ich bekomme zu wenig, also meine Arbeit, habe ich das Empfinden, dass sie zu wenig geachtet, geschätzt wird. Das wäre zum Beispiel ein Thema. Ne, wie kann ich das tun? Und da ist eben häufig so ein Schlüssel, dass alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen zuerst. Also wenn ich in Vorleistung gehe, die andere achte und schätze, ist das häufig so ein Naturgesetz quasi, dass die anderen dann auch mich achten. Also von dieser inneren Waage her gesehen. Also müsste man gucken, was müsste sich ändern, dass es mir besser geht auf Arbeit. Also ich sage jetzt mal, rechtschaffen müde sein nach der Arbeit. Ne? Also das ist okay. Aber wenn ich in so einer Anspannung gehe und das Gefühl habe, ich bin unzufrieden letztlich, da lohnt es sich einfach nochmal genauer hinzusehen. Auch so ein Thema, habe ich für die Arbeit, die ich verrichten muss, zu viel oder zu wenig Informationen? Auch das stresst. Also wenn ich eine Entscheidung treffen muss und mir fehlt die Zuarbeit, ist das sehr unnötig anstrengend. Oder wenn ich zu viel Informationen habe. Das heißt, wenn ich an einem Projekt bin und habe immer noch von 2, 3 Mitarbeitern, kriege ich auch noch E-Mails rein, die zumindest sortiert werden müssen, wo ich mich ganz kurz reindenken muss, ne, diese hohe Ablenkung. Und das ist wieder eine Frage der Arbeitsorganisation, dass es so störfreie Zeiten dann gibt, dass man das verhandeln kann möglichst. Aber das ist, wenn Sie das sagen, vielen Dank nochmal für den Hinweis, wenn ich ins Gespräch gehe mit meinem Chef oder mit meinem Team, dann geht es ja auch darum, meine Bedürftigkeit zu kennen. Ne? Und wenn ich jemand bin, der, wenn er einmal im Prozess ist, ganz große Mühe hat, wenn er immer wieder gestört wird, wenn ich das sage und benenne, ich kann ziemlich davon ausgehen, dass es bestimmt noch weitere Leute gibt, denen das ähnlich geht und die werden dankbar sein, wenn das einfach mal benannt wird.
Ist diese Reizüberflutung, wo Sie davor das angesprochen haben, ist das nicht überhaupt das ganze Problem der Gesellschaft jetzt? Es wird ja aus staatlicher Seite auch nichts irgendwie dagegen getan, dass überall hast du Angebote, überall hast du Handy. Und wenn man die Jugendlichen heute so sieht, die sind ja völlig teilweise überfordert mit allem, was auf sie einströmt. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist, denke ich, ein ganz großes Problem. Oder
das überhaupt ist ein ganz großes Problem, richtig. Das wäre jetzt nochmal so ein zweiter Teil. Danke für den Hinweis. Wenn man ständig dieser Reizüberflutung ausgesetzt ist, glaube ich persönlich, dass man auch weniger belastbar ist. Na, das heißt, es geht darum, eben auch zum Beispiel also eine Entscheidung zu treffen, was lasse ich zu, was lasse ich nicht zu, auch mit allem Gegenentscheidungen und dazu bedarf es einer inneren Stärke. Ne? Also wenn ich zum Beispiel als junger Mensch in den sozialen Netzwerken mich abmelde oder mal für eine Zeit abmelde, dann kommt sofort die Anfrage, gibt es dich überhaupt noch oder so. Aber ich sehe, also das ist wirklich eine große Herausforderung, sich dem so zu entziehen, dass man im Grunde trotzdem mitten in dieser Zeit lebt, irgendwie präsent ist und aber trotzdem innerlich stark bleibt. Ne? Ja, und hat eben zur Folge, dass die Empathiefähigkeit verloren geht oder schwächer wird. Also Empathie gibt es eben nicht über die Medien, auch nicht über Skype. Empathie, also der Austausch von Spiegelneuronen, passiert nur in der direkten Begegnung. Weil das Gehirn kann das nicht speichern. Also wenn jemand per Skype etwas sagt und eine bestimmte Mimik dazu hat, dann ist das in Bruchteilen von Sekunden so versetzt, dass das mein Gehirn nicht so abspeichert wie die Live-Begegnung. Na, also wenn ich jemanden anlächle, dann dauert es nicht lange, lächelt der zurück. Oder wenn ich traurig bin, ne? Das nennt man das sogenannte Einschwingen. Können Sie einfach mal auf der Straße beobachten, jemand, der ganz mürrisch guckt, gucken Sie mal ganz fröhlich an, mal gucken, was passiert. Und das funktioniert einfach mit Medien nicht. Also dass die ja, die Fähigkeit zu empfinden nimmt ab, wenn ich mich sehr viel da aufhalte.
Ich hätte noch eine Frage zum vorhergehenden Gespräch, und zwar aus der anderen Perspektive. Wenn man bemüht ist, zu motivieren und zu loben und das auch tut und versucht, auf jeden Wunsch einzugehen, zehrt das ja auch an den Kräften. Und ja, wo holt man sich dann das wieder zurück?
Also, genau. Das ist ja so eine Frage der Selbstfürsorge, ne? Also wenn ich von diesem Geben und Empfangen, also das ist ja, wenn ich etwas gebe, als Leiter zum Beispiel, dann kann ich das nicht unbedingt in der Arbeit mir zurückholen, ne? Also wenn ich Glück habe, bin ich anerkannt von meinen Mitarbeitern, da bedarf es dann einer, ja, das einfach einen guten Ausgleich außerhalb. Also manchmal ist es so, dass man dann etwas braucht, wo man wirklich ein Ergebnis sieht. Also wer mit Menschen arbeitet, die machen dann entweder gerne was Kreatives oder buddeln im Garten, um einfach was begreifen zu können, ne? Wo man dann schneller ein Ergebnis sieht. Also das weiß ich nur, dass das manche für den Ausgleich brauchen. Oder eben, ja, machen Sport, rennen einfach eine Runde. Eben was möglichst auch Zweckfreies, ne? Also wo man nochmal sich auch in einer anderen Rolle hat. Also nicht als die Gebende, sondern als die Empfangende. Also dass man jetzt nicht passiv ist, sondern dass man aktiv empfängt. Also durch sein Aktivsein, was aber nicht in Fürsorge für jemand anders passiert, sondern wirklich nur für mich.
Ich sage jetzt mal, dass wir den zeitlichen Rahmen nicht sprengen. Noch zwei Fragen.
Bei der Übung von uns mit dem Theater sagten Sie, dass man selber darauf achten soll, wen lasse ich auf meine Bühne. Mhm. Ich habe das jetzt so verstanden, dass auch in der Realität, mit welchen Menschen umgebe ich mich, mit wem geht es mir gut. So habe ich das für mich übersetzt. Also ich weiß nicht, ob ich es so richtig verstanden habe. Nun geht es ja nun nicht immer. Mhm. Ich meine, im Freundeskreis kann ich das so regeln, ne? Also ich kann mich mit den Leuten umgeben, die mir gut tun. Das kann ich aber auf Arbeit und möglicherweise auch im Familienkreis nicht immer tun. Ja. Wie gehe ich denn dann damit um?
Dass ich in diese Begegnung, zum Beispiel auf Arbeit oder eben mit der Familie, dass ich mir quasi dann die beste Freundin mitnehme. Oder auch Jesus, ne? Also wo man sagt, das ist so die zweite Person, in die ich so richtig verliebt bin, wo ich ganz sehr Vertrauen habe. Also wenn man sich vorstellt, dass diese Person jetzt mit hier wäre, was wäre denn anders? Das ist ja, ne, das macht man ja manchmal mit Kindern, ne, dass man, wenn die ein bisschen Angst vor der Schule haben, dass man irgendein Symbol mitgibt oder sagt, hier, ich warte auf dich und hier, du erinnerst dich dran, ne, ich gebe dir, was weiß ich, das kleine Kuscheltier mit. Und das ist im Grunde für uns einfach, wir haben als Menschen die Möglichkeit, uns zu erinnern. Also wenn ich eine Zeit hatte, die mir richtig gut getan hat mit meinen Freunden oder so, dann bin ich anders, dann verhalte ich mich anders, dann fühlt sich auch mein Körper anders an. Aber ich kann doch davon dieses Grundgefühl mitnehmen in die schwierige Situation. Also ich kann quasi mir vorstellen, dass ich in dieser Rolle, ich sag mal als Freundin, jetzt in die schwierige Rolle auf Arbeit gehe. Ne, das entscheide ja ich, ob ich dann eher mit hängenden Schultern und verzagt reingehe, weil ich bin noch die gleiche. Also sprich, ich lasse mich von den Umständen nicht gefangen nehmen, sondern ich gehe anders mit den Umständen um. Und häufig ist es ja so, dass wenn das ein Kritiker, also man sagt, dass 10 Ermutiger nicht ausreichen, um einen Kritiker zum Schweigen zu bringen. Und das passt da ganz herein. Das ist irgendwie, ich kann das nicht erklären, warum das so ist, aber das sitzt so dermaßen tief. Ne? Solche Sätze wie, aus dir wird doch nichts oder so. Dass das immer wieder uns erwischt, wenn es Situationen gibt, die uns an bestimmte Erlebnisse in unserem Leben erinnern. Die kann ganz, ganz weit zurückliegen. Und wir sind aber heute erwachsen und wir können in Eigenverantwortung sozusagen entscheiden, ob ich mich daran erinnern möchte oder nicht. Oder eben sage, okay, ich habe das erlebt, aber ich bin jetzt nicht allein, ne?